ARD. Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 2.
Die Sonne stand schon tief am Horizont und die staubige Luft war rot und golden. Die Katze kam wieder zwischen die Männer gekrochen. Sie streckte eine Pfote aus und berührte Joes Jacke.
Ja, stimmt ja. Ich habe die Schildkröte ganz vergessen. Ich kann sie nicht dauernd mit mir rumschleppen.
Er wickelte die Schildkröte aus und stieß sie unter das Haus.
Aber gleich erschien sie wieder und lief eilends nach Südwesten, in die Richtung, die sie von Anfang an eingeschlagen hatte. Die Katze sprang auf sie zu und schlug nach dem vorgestreckten Kopf und den sich bewegenden Füßen. Der alte, listige Kopf wurde zurückgezogen und der dicke Schwanz klappte sich unter den Panzer. Und als die Katze des Wartens müde wurde und davonlief, eilte die Schildkröte weiter.
Tom Joad und der Prediger sahen ihr nach, wie sie ihren schweren, hochgewölbten Panzer nach Südwesten schleppte, der untergehenden Sonne entgegen.
Wo zum Teufel will die eigentlich hin? Ich habe mein Leben lang Schildkröten gesehen. Die gehen immer irgendwo hin. Die scheinen immer irgendwo hin zu wollen.
Die Sonne berührte den Horizont und breitete sich aus wie eine Qualle an Land. Und der Himmel über ihr erschien jetzt viel leuchtender und lebendiger. Joad rollte seine neuen gelben Schuhe aus der Jacke.
Sieh mal, dort kommt jemand, dort hinten, direkt durch die Baumwolle.
Ja, ist zu Fuß. Sieht man an dem Staub, den er aufwirbelt. Wer zum Teufel kann das sein?
Ist ein Mann.
Ja, natürlich. Ich kenne den. Ja, du kennst ihn auch. Das ist Mully Graves. Hey, Mully! Mully Graves! Hierher! Ja, los, komm! Du kennst doch Mully noch, oder?
Der Mann blieb stehen, überrascht durch den Ruf. Und dann kam er schnell näher. Er war ein magerer, ziemlich kleiner Mann. Seine Bewegungen waren ruckartig und schnell. Er trug einen Jutesack in der Hand. Seine blaue Köperhose war an den Knien verschossen. Die alte schwarze Jacke fleckig und zerrissen, ebenso sein schwarzer Hut. Und das Band, das zur Hälfte losgerissen war, wippte auf und nieder, wenn er ging. Mullys Gesicht war glatt und ohne Falten. Aber es hatte den wilden Ausdruck eines bösen Kindes.
Ja, wenn das nicht Tommy Joad ist. Wann bist du denn rausgekommen?
Schon vor 2 Tagen. Und jetzt finde ich das hier. Wo sind meine Leute, Mully? Warum haben sie das Haus kaputt gemacht?
Du hast Glück, dass ich gerade vorbeikomme. Der alte Tom hat sich Sorgen gemacht wegen dir. Er hat gemeint, angenommen, Tommy kommt nach Hause und kein Aas ist mehr da. Was wird er dann denken? Und ich sag, weshalb schreibst du ihm nicht einen Brief? Und ja, muss ich mir überlegen. Vielleicht schreibe ich auch einen, aber wenn ich nicht schreibe, dann passt du auf, ob Tommy kommt, wenn du noch da bist. Okay? Und ich sag, ich bin so lange da, bis die Hölle zufriert. Gib niemandem Mully Graves aus dem Land jagen.
Ja, aber wo sind meine Leute, Mully?
Ja, eigentlich wollten sie ja bleiben, wie die Bank kam mit den Traktoren und sie fortgejagt hat. Großvater hat draußen gestanden mit dem Gewehr und dem Traktor die Scheinwerfer eingeschossen. Den Burschen auf dem Traktor wollte er nicht erschießen, denn das war dieser Willie Freely. Und Willie hat das gewusst. Deshalb ist er einfach darauf losgefahren und hat das Haus gerammt und zusammengerüttelt. Seitdem ist Tom nicht mehr derselbe.
Ja, wo sind sie? Wo sind meine Leute, Mully?
3-mal sind sie gefahren mit dem Wagen von deinem Onkel.
Wohin?
Sie sind alle zu deinem Onkel John.
Ach so. Ja, was machen sie da?
Baumwolle pflücken. Alle. Sogar die Kinder und dein Großvater. Sie müssen ja Geld zusammenkriegen, damit sie nach Westen können. Wollen sich einen Wagen kaufen und nach Westen fahren, wo das Leben besser ist.
Und sie sind noch nicht losgefahren?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber dein Onkel hat die Nachricht gekriegt, dass er auch weg muss. Hab vor 4 Tagen deinen Bruder Noah beim Kaninchenschießen getroffen. Er hat gesagt, dass sie in so rund 2 Wochen losfahren wollen. Aber ich geh nicht, du. Tommy, du kennst mich. Du hast mich mein ganzes Leben lang gekannt.
Verdammt, ja, mein ganzes Leben. Mulli, du kennst doch den Prediger. Das ist Reverend Casey.
Natürlich. Freut mich, Reverend. Tommy, du weißt, dass ich kein Idiot bin. Dass dieses Land nicht mehr gut ist, weiß ich auch. War nie zu nicht viel anderem gut als zum Weiden. Die Leute hätten es nie umpflügen sollen. Und jetzt haben sie es mit der verdammten Baumwolle noch ganz ausgehungert.
Chronik, der Traktor.
Die Traktoren kamen über die Straßen und in die Felder. Große Kriechtiere, die sich bewegten wie Insekten. Sie durchzogen kreuz und quer das Land. Sie kümmerten sich nicht um Hügel und Schluchten, nicht um Wasserläufe und Zäune und auch nicht um Häuser. Der Mann, der auf dem eisernen Sitz saß, sah nicht aus wie ein Mensch. Behandschuht, bebrillt mit einer Gummimaske gegen den Staub über Nase und Mund, war er ein Teil des Ungeheuers. Ein Roboter auf dem Führersitz. Das Land gehörte ihm nicht. Er hatte kein Interesse daran und er wünschte nichts von ihm.
Das Land wurde trächtig unter Eisen. Und unter Eisen starb es allmählich, denn es wurde weder geliebt noch gehasst.
Die Traktoren schnitten eine gerade Linie durch das Land. Die Luft und der Boden vibrierten unter ihrem Donner. Zu Mittag hielt der Fahrer manchmal in der Nähe eines Pachthauses an und aß seinen Lunch.
Und die Pächter, die noch nicht davongezogen waren, kamen heraus, um ihn anzusehen. Hey, bist du nicht der Junge vom Joe Davis?
Natürlich.
Und warum machst du diese Arbeit gegen deine eigenen Leute?
$3 am Tag. Ich habe Frau und Kinder, wir müssen ja was essen.
Schon klar, aber für deine $3 am Tag können 15 oder 20 Familien überhaupt nichts essen, stimmt's?
Die Zeiten ändern sich, lieber Freund. Auf dem Land kann man sein Leben nicht mehr verdienen, wenn man nicht eine 5.000 bis 10.000 Hektar und einen Traktor hat. Und du machst lieber bald, dass du rauskommst. Nach dem Essen fahre ich durch deinen Hof.
Du hast heute früh schon meine Pumpe zugeschüttet.
Ich weiß. Ich musste ja eine gerade Linie machen. Geht nicht anders.
Wenn du mein Haus rammst, bin ich mit dem Gewehr am Fenster. Wenn du zu nahe kommst, knalle ich dich ab.
Ich kann doch nichts dafür. Ich verliere meine Arbeit, wenn ich's nicht mache. Und wenn du mich umbringst, werden sie dich hängen. Aber noch lange, ehe du hängst, sitzt schon ein anderer auf dem Traktor und rammt dein Haus.
Wer hat dir den Befehl gegeben? Dann werde ich mich an den halten.
Der hat auch nur seinen Befehl von der Bank. Schmeiß die Leute raus oder du fliegst.
Aber wo hört denn das auf? Wen können wir denn erschießen?
Weiß ich doch nicht.
Ich muss nachdenken. Wir alle müssen nachdenken. Muss doch eine Möglichkeit geben, da ein Ende zu machen. Ist nicht wie Blitz und Erdbeben. Ist einfach eine böse Sache, die Menschen gemacht haben. Und bei Gott, das ist was, das wir ändern können.
Der Traktor fuhr durch den Hof. Die eiserne Nase drang in die Hausecke ein, zertrümmerte die Mauer und löste das kleine Haus von seinem Fundament, sodass es zur Seite fiel wie eine zerquetschte Wanze. Der Pächter starrte dem Traktor nach, das Gewehr in der Hand.
Seine Frau stand neben ihm und hinter ihr still die Kinder. Und sie alle starrten dem Traktor nach.
Wenn die mir nicht gesagt hätten, ich soll weg, dann wäre ich jetzt vielleicht in Kalifornien und würde Weintrauben essen und Orangen pflücken, wie es mir gefällt. Aber diese Schweine sagen, ich muss weg. Oh, und ich gehe einfach nicht, wenn man es mir sagt.
Ich wundere mich auch, dass Pa so leicht gegangen ist. Dass Grandpa keinen umgebracht hat. Und Ma ist ja eigentlich auch keine, die sich einfach so rumstoßen lässt.
Ganz einfach. Da ist ein Kerl gekommen und hat zuckersüß geredet. Sie müssen gehen, ich kann nichts dafür. Es ist die Shawnee-Land- und Viehgesellschaft. Ich habe nur den Befehl. Kein Mensch, der verantwortlich ist. Viele von den Leuten haben es einfach satt gekriegt, darauf zu warten, dass sie jemand verantwortlich machen können. Aber ich nicht. Ich mache sie alle verantwortlich. Und ich bleibe.
Gott, habe ich einen Kohldampf. Ich habe ja 4 Jahre lang pünktlich auf die Minute gegessen. Was isst du denn, Mulli? Wo kriegst du denn dein Essen her?
Ach, ich lege Drahtschlingen aus. Da gibt's Kaninchen. Und manchmal wilde Hühner, auch Stinktiere und... ja, Waschbären. Hier, guck.
Mulli nahm seinen Jutesack und schüttelte den Inhalt auf die Veranda. Oh. 3 Kaninchen rollten klumpig, weich und pelzig auf den Boden.
Gütiger Gott, seit 4 Jahren habe ich kein frisches Fleisch mehr gegessen.
Teilst du mit uns, Molly Graves?
Ja, da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Nicht so ungut heißt ja nicht, dass ich es nicht will. So ist es nicht. Ich meine, wenn einer was zu essen hat, der andere hungrig ist, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig. Angenommen, ich nehme meine Kaninchen und gehe weg und esse sie alleine auf. Ich meine, verstehst du?
Verstehe.
Hat einer ein Messer? Jetzt fangen wir mal an mit diesen süßen Tierchen. Mann, habe ich einen Hunger auf diese Viecher.
Ihr beiden denkt wahrscheinlich, ich bin verrückt, ne? So wie ich lebe.
So ein Quatsch. Verrückt? Mulli, wenn du verrückt bist, dann wünschst du dich, alle Leute wären verrückt.
In mir drin ist irgendwas passiert. Wie sie mir gesagt haben, ich muss fort. Erst wollte ich losgehen und eine ganze Herde von Leuten umbringen. Dann ist meine Familie weggezogen nach Westen und ich habe angefangen rumzuwandern. Ich bin nie sehr weit gekommen. Heute Nacht wollte ich hier schlafen. Deshalb bin ich hergekommen. Ich habe mir immer gesagt, ich schaue nur nach dem Rechten, damit alles in Ordnung ist, wenn die Leute wiederkommen. Aber ich habe genau gewusst, dass das nicht stimmt. Es ist ja gar nichts mehr da. Und die Leute, die kommen nie mehr zurück.
Boah, riech doch mal, boah, wie das riecht.
Und wie ein elender alter Friedhofsgeist wandere ich herum. Ich bin überall rumgelaufen, wo früher mal was passiert ist. Wie da drüben in dem Graben, da wo der Busch steht. Da habe ich zum ersten Mal mit einem Mädchen geschlafen. 14 Jahre war ich und habe gestöhnt und geschnauft wie so ein alter Bock. Da bin ich schon wieder hingegangen und habe mich auf den Boden gelegt und alles nochmal erlebt. Und dann da die Stelle, wo Pa vom Bullen aufgespießt worden ist. Sein Blut, das ist ja noch da in dem Boden. Das muss ja da sein. Hat nie kein Mensch weggewaschen. Und ich habe meine Hand da auf den Boden gelegt. Da, wo das Blut von meinem Pa geflossen ist. Denkt ihr jetzt, ich bin verrückt?
Nein, nein. Du bist einsam, aber du bist nicht verrückt.
Ja, dann habe ich meine Hand direkt auf den Boden gelegt, wo das Blut von meinem Pa ist. Und dann habe ich meinen Pa gesehen mit einem Loch in der Brust und gefühlt, wie er da so geschaudert hat. Genau wie damals. Und ich habe gesehen, wie er dann so zurückgesunken ist und mit seinen Händen und seinen Füßen hat er in die Luft gegriffen. Und ich habe gesehen, wie seine Augen so ganz milchig wurden vor Schmerz. Und dann hat er ganz still nachher da und seine Augen, die waren klar. Und er hat zu mir aufgeblickt. Und ich, kleiner Typ, hab da gesessen und nicht geheult und nichts. Hab ich einfach nur immer da gesessen.
Gut, ich glaube, wir essen jetzt mal besser.
Ach, lass es nur ruhig braun werden. Ich will jetzt reden. Ich hab mit niemandem geredet. Wie ein alter Friedhofsgeist bin ich nachts in die Nachbarhäuser gegangen. Zu Peters, Jacobs, Francis und Jones. Und die Häuser sind alle dunkel. Und die stehen da wie elende alte Kisten. Aber früher gab's da Gesellschaften und Tanz. Und da habe ich Lust gekriegt, in die Stadt zu laufen und Leute umzubringen. Denn was haben sie eigentlich davon? Uns von unserem Land zu vertreiben. Was haben Sie davon? Das Land ist nicht gut. Seit Jahren hat keiner eine Ernte machen können. Aber diese Schweine an ihren Schreibtischen, die haben einfach die Leute in zwei gehauen. Für ihren Profit. Einfach in zwei gehauen. Das Land gehört doch unseren Leuten. Sie haben darauf gelebt. Jetzt, allein da draußen auf der Straße, mit dem hochbepackten Wagen. Hier sind sie nicht mehr ganz. Sie können nicht mehr leben. Die Schweine, die haben sie umgebracht. Ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen. Ich bin so ein Friedhofsgeist, ein alter Friedhofsgeist.
Ich muss mir die Leute ansehen, die da raus auf die Straße gehen. Sie brauchen Hilfe, die ihnen kein Prediger geben kann. Hoffnung auf den Himmel, wenn sie noch nicht mal ihr Leben gelebt haben. Sie brauchen Hilfe jetzt. Sie müssen doch leben, bevor sie sich's leisten können zu sterben.
Herrgott nochmal, jetzt lass uns doch endlich mal das Fleisch essen, bevor es zusammenschrumpft wie eine geschmorte Maus. So, hier. Das hier, das Stück ist für den Prediger.
Ich hab dir noch gesagt, ich bin kein Prediger mehr.
Und hier, Mulli, das ist für dich, wenn du nicht so aufgeregt zum Essen bist.
Oh, Jesus Christ, ist das wunderbar.
Ja, vielleicht hätte ich ja nicht so reden sollen. Man soll ja sowas für sich behalten.
Natürlich sollst du reden. Manchmal kann sich ein Mann seine Traurigkeit von der Seele reden. Manchmal kann ein Mann, wenn er einen umbringen will, sie sogar den Mord von der Seele reden und braucht ihn gar nicht erst zu begehen. Du hast ganz recht, Mulli. Bring niemanden um, wenn's ohne den geht.
Tommy. Tommy, du bist doch nicht böse, weil ich was von Umbringen gesagt habe.
Nö. Das ist einfach eine Sache, die passiert ist.
Jeder weiß, dass es nicht deine Schuld war.
Wir waren betrunken. War bei einer Tanzerei und wir waren betrunken. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es anfing. Ich hab nur plötzlich gefühlt, wie er mir das Messer in den Balk jagt. Da bin ich nüchtern geworden. Das Erste, was ich gesehen habe, war Herb. Wie er wieder mit dem Messer auf mich zukommt. Und hat gerade diese Schaufel an der Mauer gelehnt oder... Da habe ich sie halt genommen und sie über den Kopf gehauen. Ich habe nie was gegen Herb Turnbull gehabt. War ein netter Bursche. Hab ihn eigentlich sogar ganz gern gehabt.
Ja. Das haben wir auch alle seinem Alten gesagt. Und schließlich hat er sich beruhigt. Er wollte auf dich losgehen, wenn du rauskommst.
Aber wenn Herb Turnbull jetzt wieder mit dem Messer auf mich zukäme, dann würde ich ihn nochmal mit der Schaufel erschlagen.
Ja, das würde jeder.
Alle gehen sie nach Westen. Und ich darf den Staat nicht verlassen, ich bin auf Bewährung.
Bewährung?
Ja, ich bin früher rausgekommen. 3 Jahre früher. Ja, und da gibt's jetzt alles Mögliche, was ich nicht machen darf. Und sperren die mich gleich wieder ein. Ich muss mich auch andauernd melden.
Wie behandeln Sie einen denn in McAllister?
Ach, bei mir war eigentlich alles okay. Ja, klar hat man es irgendwann verflucht satt, 4 Jahre lang jeden Tag dasselbe zu machen. Das Schlimmste ist aber, dass überhaupt kein Sinn drin ist. Wenn man irgendwas begangen hat, wofür man sich schämt, ja, dann hat man wenigstens was, worüber man nachdenken kann. Aber mich haben sie 4 Jahre lang eingesperrt und durchgefüttert. Und eigentlich sollte ich mich dabei so verändern, dass ich es nicht wieder mache. Das sind so Sachen, die einfach so passieren. Ich würde es wieder machen, ehe ich mir es überhaupt überlege. Besonders, wenn ich betrunken bin. Am meisten Kopfzerbrechen hatte ich die ganzen 4 Jahre, dass überhaupt kein Sinn drin ist.
Ich hab's. Ich hab's. Wenn überhaupt jemals einer eine richtige Idee gehabt hat, dann bin ich's. Ist mir wie ein Blitz gekommen. Jetzt habe ich eine Idee. Alle die Leute draußen auf der Landstraße, ganz allein. Leute ohne Land und Leute mit keinem Zuhause. Ich meine, vielleicht ist jetzt Platz für einen Prediger. Vielleicht kann ich wieder predigen.
Gut, schön. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt hier. Und am Morgen gehen wir rüber zu Onkel John. Also ich jedenfalls. Casey, kommst du mit?
Ja, ich komme mit. Und wenn dann Leute auf die Landstraße gehen, dann komme ich auch mit. Und wo immer Leute auf der Landstraße sind, bin ich dabei.
Und du, Mully? Kommst du auch mit?
Nein. Ich gehe nirgendwo hin.
Siehst du das Licht da drüben? Das da! Was immer auf und ab hüpft.
Das ist der Flurwächter von den Baumwollfeldern. Vielleicht haben sie unser Feuer gesehen.
Wir haben doch gar nichts weiter gemacht. Wir sitzen hier doch einfach nur.
Natürlich haben wir was gemacht. Einfach, weil wir hier sind. Verbotenes Gelände. Wir können hier nicht bleiben. Wenn die kommen, legen wir uns raus ins Baumwollfeld. Ihr braucht nur den Kopf auf dem Boden zu halten.
Sag mal, was ist denn mit dir passiert, Mully? Du warst doch eigentlich immer ein mutiger Kerl.
Ja, wenn man was jagt, ist man der Jäger und ist stark. Aber wenn man gejagt wird, dann ist's anders. Dann passiert was mit einem. Vielleicht ist man wild und wütend. Aber ne, man ist nicht mehr stark. Mich haben sie jetzt schon verdammt lange gejagt. Ich bin kein Jäger mehr. Unvorsichtig sein ist dumm. So ist das eben.
Ja gut, okay. Dann geh und versteck dich. Und lass mich und Casey diesen Schweinen hier mal ein paar Sachen erklären.
Wenn du wieder was Dummes machst, dann schicken sie dich wieder zurück nach McAllister. Das hast du vorhin gesagt.
Oh, verdammt! Ich will diesen Kerl da einfach mal ordentlich in die Fresse hauen.
Die haben einen Revolver. Den werden sie auch benutzen. Und dann komm, Tommy. Sei nicht doof. Ist besser, dass du sie an der Nase rumführst, wenn du da draußen liegst. Wir brauchen gar nicht weit zu gehen. Nur 14, 15 Reihen weit. Dann können wir zugucken, was sie machen. Und uns ins Fäustchen lachen.
Ja, gut, okay. Okay, dann los. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal auf der Farm von meinem Alten verstecken muss.
Chronik.
Gute Wagen.
Gebrauchte Wagen. Gute gebrauchte Wagen.
Billige Transportwagen. 3 Anhänger. 27er Ford. Sauber.
Gecheckte Wagen.
Gebrauchte Wagen.
Wagen mit Garantie.
Diese Hurensöhne da drüben wollen gar nicht kaufen. Auf jedem Autohof gibt's die. Sind nur Gaffer.
Wollen gar nicht kaufen und stehlen nur unsere Zeit. Ist denen verdammt egal, unsere Zeit.
Wagen mit 100 Gallonen Benzin gratis.
Besichtigung verpflichtet zu nichts.
Keine Übervorteilung.
Da drüben, die beiden. Nein, die mit den Kindern. Setz sie in eine Kutsche, fang bei 200 an und geh runter. Die sehen aus, als wären sie für 125 gut. Fahr sie rum. Drehen das Ding an, sie haben uns Zeit gekostet.
Chefs mit aufgerollten Ärmeln.
Pass auf, was die Frau für ein Gesicht macht. Wenn er der Frau gefällt, kriegst du auch den Alten rum. Zeig ihnen den Nash. Ich pump inzwischen den 25er Dodge ein bisschen auf. Wenn ich fertig bin, mache ich dir ein Zeichen.
Aalglatte Verkäufer mit kleinen, listigen Augen, die jede Schwäche sehen.
Sie brauchen einen Transportwagen, nicht wahr? Schön, keine Reifen. Sicher, die Polster sind kaputt, aber die Polster bringen die Karre ja nicht in Gang.
Reihen von Wagen.
Kühler nach vorn.
Rostige Kühler.
Platte Reifen.
Dicht nebeneinander geparkt.
Diesen möchten Sie sehen? Nein, gar kein Problem, ich hole ihn Ihnen raus.
Reihen von Wagen.
T-Modelle, hochbeinig und dreckig.
Cadillacs, Lascelles.
Treten Sie sich die Füße ab. Lehnen Sie sich nicht an den Wagen, er ist schmutzig.
Buicks.
Packard.
Plymouth.
Chevrolet.
Ford.
Pontiacs.
Reihe an Reihe, Scheinwerfer glitzern in der Sonne.
Gebrauchte Wagen.
Gute, gebrauchte Wagen.
Gott, wo kommt denn dieser Epperson her? Von der Arche Noah? Wir verkaufen keine Wagen, wir verkaufen Dreck auf Rädern. Verdammt nochmal, wenn ich nur mehr von diesen Kutschen hätte. Ich will nichts, was teurer ist wie 25 bis 30 Dollar. Verkaufen kann ich sie für 50 bis 75, das nenne ich Geschäft.
Nashes.
DeSotos.
Quietschende Räder, zerrissene Drähte.
Jim, schieb den alten Onkel da in die Seitenstraße. Der kann ja seinen Arsch nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Versuch's mit dem Epperson. Hey, wo ist der Epperson? Verkauft?
Plymouth.
Rodney.
Stars.
Wenn wir die Karre zu diesem Preis verkaufen, verdienen wir kaum einen Cent dran. Erzähl ihnen, ist gerade verkauft. Nimm die gute Batterie raus, Joe, und setz eine leere ein. Guter Gott, was wollen die denn noch für 60 Kröten?
Berge rostiger Ruinen.
Karosserie.
Fett beschmiert und eingebeult.
Motorblöcke.
Am Boden liegend.
Durch die das Unkraut wächst.
Bremsgestänge.
Auspuffrohre.
Aufeinander gehäuft wie Schlangen.
Verbeulte Reifen.
Rostige Zylinder.
Rote, graue Rohre.
Wie Würste herabhängen.
Schmieröl.
Benzin.
Pass auf, Jim. Ich hab das Differential von dem Chevy gehört. Klingt wie wenn Flaschen zersplittern. Spritz 2/4 Sägemehl rein. Tu auch was ins Getriebe. Den Eimer müssen wir für 35 loswerden. Damit hat mich einer beschissen.
Fahnen. Rot und weiß, weiß und blau. Die ganze Straße entlang.
Gebrauchte Wagen.
Gute, gebrauchte Wagen.
Mein Mächtiger, ich wollte, ich hätte 500 solche Kutschen. Das geht ja nicht ewig so.
Was? Die Reifen gefallen ihm nicht? Sag ihm, es sind 10.000 drauf und dann geh $1,5 runter. Was will er? Wir verkaufen Autos, aber wir liefern sie nicht ins Haus. Was? Gut, dann schmeiß ihn raus. Wiedersehen, viel Glück.
Wenn ich nur noch 100 solcher Kutschen hätte.
Krempel die Ärmel auf, Joe, und dann los. Das hier dauert nicht ewig.
Heiße Sonne auf verrostetem Metall. Öl auf dem Boden. Menschen kommen und rennen umher. Verwirrt, verängstigt. Sie brauchen einen Wagen.
Gebrauchte Wagen.
Gute, gebrauchte Wagen.
Wie kauft man denn einen Wagen?
Was kostet der?
Pass auf die Kinder auf.
Ich möchte wissen, was dieser hier kostet.
Wir können doch fragen. Wir können ja...
Fragen kostet nichts.
Wir können doch fragen, oder?
Mehr als 75 können wir nicht ausgeben, sonst reicht's nicht bis nach Kalifornien.
Jawohl, Mister, kommen Sie nur rein. Hier haben Sie die Gelegenheit. Jawohl, für $80 ist der Wagen geschenkt.
Ich kann aber nicht höher als 50 gehen. Der Mann draußen hat 50 gesagt.
50?
Ja.
50? Der ist verrückt. Ich habe ja selbst 78,50 bezahlt. Joe, du Trottel, willst uns wohl ruinieren? Ich muss den Kerl rausschmeißen. Jetzt hören Sie mal zu, Mister. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Sie. Ich bin Geschäftsmann, aber ich will niemanden übervorteilen. Haben Sie was in Zahlung zu geben?
Ja. Ich habe ein paar Maulesel. Also die kann ich in Zahlung geben.
Maulesel?
Ja.
Hey, Joe, hörst du das? Maulesel.
Ja.
Hat Ihnen noch niemand erzählt, dass wir im Zeitalter der Maschinen leben? Mit Mauleseln kann man nichts weiter als Leim draus machen.
Was? Das sind feine, große Tiere. Meine Maulesel. Ja, also 5 und 7 Jahre alt. Aber vielleicht überlegen wir es uns noch ein bisschen. Ja.
So ist richtig. Da kommen sie an und stehlen uns unsere Zeit und dann rennen sie weg. Joe, hast du nicht bemerkt, dass der Mann gar nicht ernsthaft will?
Doch, natürlich will ich ernsthaft. Ich muss einen Wagen haben. Wir wollen nach Kalifornien, wissen Sie? Ich brauche einen Wagen.
Also schön, ich bin ein Trottel. Ich schenke noch mein letztes Hemd weg. Aber passen Sie auf, wir machen es so. Ich kann noch $5 pro Stück für Ihre Maulesel kriegen, als Hundefutter.
Meine Maulesel sind kein Hundefutter.
Gut, vielleicht kann ich auch 7 kriegen, vielleicht sogar 10. Wir machen Folgendes. Wir nehmen Ihre Maulesel für $20 in Zahlung.
Was?
Der Karren ist doch dabei. Dann zahlen Sie $50 und unterschreiben einen Vertrag, dass Sie den Rest in 4 Monatsraten von $10 zahlen.
Aber Sie haben doch 80 gesagt.
Noch nie was von Unkosten und Versicherung gehört? Das ist immer ein kleiner Aufschlag. In 4 Monaten haben Sie alles bezahlt. Unterschreiben Sie hier Ihren Namen, alles andere besorgen wir.
Ja, ich weiß. Ich weiß nicht.
Jetzt hören Sie mal zu, guter Mann. Ich schenke Ihnen hier meine kostbare Zeit. Ich hätte inzwischen schon 3 Verkäufe machen können. Wie unanständig von Ihnen. Ja, unterschreiben Sie nur ruhig hier. Gut gemacht. Joe, füll dem Herrn den Tank auf. Wir schenken ihm das Benzin.
Rosshaar, das aus den Sitzpolstern quillt.
Eingedrückte Karosserien, wieder ausgebeult.
Herabhängende Stoßdämpfer.
Ford Roadster mit Spezialkarosserie.
Kleine farbige Lichter auf dem Kühler.
Ein großer Totenkopf am Schalthebel.
Nachmittagssonne auf den staubigen Windschutzscheiben.
Der war aber schwierig, was, Joe? Was haben wir für die Kutsche bezahlt? 30? Was? Jetzt habe ich das Gespann und wenn ich dafür nicht mindestens 75 kriege, bin ich kein guter Geschäftsmann. Dann habe ich noch die 50 in bar und noch 40 in Raten. Klar, sie sind nicht alle ehrlich, aber du wirst dich wundern, wie viele trotzdem den Rest anbringen. Guter Gott, wenn ich nur noch 500 dieser Kutschen kriegen könnte. Krempel die Ärmel auf, Joe, geh raus, mach sie fertig und schick sie zu mir.
Spuckendes Dröhnen alter Motoren.
Zweirädrige Anhänger.
Die Achsen rostig in der grellen Nachmittagssonne.
Garantie? Wir haben garantiert, dass es ein Auto ist. Jetzt hören Sie mal zu, Mister. Sie haben einen Wagen gekauft und jetzt kommen Sie her und meckern? Was? Werden Sie nur frech, dann hole ich die Polizei. Schmeiß ihn raus, Joe.
Gebrauchte Wagen. Gute, gebrauchte Wagen.
Sauber, fahren gut.
Geringer Ölverbrauch.
Sie wollen nach Kalifornien? Hier habe ich das, was Sie brauchen. Sie können leicht einen Laster draus machen, Mister. Sieht nach nichts aus, hat aber glatt noch 1000 Meilen in sich.
In langen Reihen, nebeneinander.
Gebrauchte Wagen.
Gute, gebrauchte Wagen. Gelegenheitskäufe.
Sauber, fahren gut.
Ich hoffe, du kennst dich mit dem Weg aus.
Ich könnte hier mit geschlossenen Augen gehen. Ich darf bloß nicht dran denken, dann gehe ich schon richtig. Ich bin doch hier geboren.
Die beiden Männer liefen schweigend vor sich hin und atmeten den Staub ein, den ihre Füße aufwirbelten. Der Himmel zwischen den Sternen wurde grau und der bleiche späte Viertelmond war substanzlos und dünn.
Der närrische Mulli hat mich ganz unsicher gemacht, hat mich aufgeweckt und hat gesagt, auf Wiedersehen, Tom, ich geh los, ich hab zu tun. Und dann hat er gesagt, ihr geht lieber auch, damit ihr weg seid, wenn's hell wird. Ich meine, der wird ängstlich wie eine Taschenratte, so wie er jetzt ist. Meinst du, er ist verrückt?
Ich weiß nicht. Du hast ja gesehen, hier ist was ganz Gemeines im Gange. Natürlich ist Mulli verrückt. Wenn man so rumkriecht wie ein Kojote, muss man ja verrückt werden. Er wird sehr bald einen umbringen. Ja, und dann werden sie ihn mit den Hunden hetzen. Ich sehe das ganz deutlich. Das ist wie eine Vorahnung.
Es ist ein Wunder, dass er überhaupt zu uns gekommen ist. Bei Sonnenaufgang sind wir bestimmt da. Pass nur auf.
Der östliche Himmel wurde heller. Und bald war es möglich, die Baumwollpflanzen und die grau werdende Erde zu erkennen.
Ich möchte mal wissen, wie die eigentlich alle bei Onkel John schlafen. Der hat nur einen Raum und einen Küchenanbau und ein bisschen Schuppen. Ist doch ein Haufen Leute, die er jetzt bei sich hat.
Ist er allein oder hat er Familie?
Er ist der gottverdammt einsamste Mann der Welt. Er ist ein verrückter Kerl. Also ähnlich wie Mulli, aber noch schlimmer in manchen Sachen. Onkel John hat eine junge Frau gehabt. Sind 4 Monate verheiratet gewesen. Sie war sogar in Umständen. Und eines Nachts, da hat sie Bauchschmerzen gehabt und hat gesagt, du holst lieber einen Arzt. Aber John sitzt da und sagt, du hast einfach Bauchweh. Du hast zu viel gegessen. Das Beste ist, du nimmst eine Pille. Ja, nächsten Mittag hat sie die Besinnung verloren und so gegen 4 Uhr ist sie dann gestorben.
Hatte sie sich mit was vergiftet, was sie gegessen hat?
Nee, da ist einfach irgendwie was in ihr geplatzt. Es hieß Appendik oder so ähnlich. Ja, Onkel John hat's schwer mitgenommen. Er war danach nicht mehr derselbe. Denkt, es ist seine Schuld, dass seine Alte gestorben ist. Ist auf jeden Fall ein komischer Kerl. Hat's danach an allen Leuten wieder gut machen wollen, hat beinahe alles weggeschenkt, was er hat. Und ist trotzdem nicht froh geworden. Nicht mehr unter Leute gehen wollen, wollte immer allein sein.
Armer Kerl. Armer, einsamer Kerl.
Der östliche Himmel färbte sich ein wenig. Und fast unmittelbar darauf kroch einsames Dämmerlicht über das Land. Auf den Baumwollpflanzen erschien hier und da ein wenig Grün. Die Gesichter der Männer verloren ihren gräulichen Schein. Toms Gesicht schien dunkler zu werden mit dem wachsenden Licht.
Das ist schön. Wie ich klein war, bin ich manchmal aufgestanden und allein rumgelaufen, wenn es so war.
Eine Röte wuchs am östlichen Horizont empor. Und auf der Erde begannen die Vögel zu zwitschern.
Da! Da! Das ist Onkel Johns Tank! Da, gegen den Himmel! Siehst du ihn?
Oh, ich möchte mal wissen, ob sie wirklich alle da sind. Ich möchte wissen, ob Ma...
Jetzt sahen sie das Gestell des Tanks und das Haus. Einen viereckigen kleinen Kasten, ungestrichen und kahl. Aus dem dünnen Blechschornstein des Hauses stieg Rauch auf. Im Hof lag ein Durcheinander von Möbeln und Plunder. Der Flügel und der Motor des Windrades. Bettstellen, Stühle und Tische.
Sie ziehen schon aus.
Ein Lastwagen stand im Hof. Ein Lastwagen mit hohen Wänden, aber ein merkwürdiger Lastwagen. Vorn war er eine Limousine. Hinten war der obere Teil von der Mitte an abgeschnitten und ein Lastwagenaufsatz darauf befestigt worden. Als sie näher kamen, hörten sie Klopfen im Hof. Und dann fiel der Schein der aufgehenden Sonne auf den Lastwagen und sie sahen einen Mann und das Auf- und Abblitzen eines Hammers.
Nicht rufen! Wir wollen uns anschleichen.
Jetzt waren sie im Hof. Und Tom ging langsamer, als fürchtete er, sich näher zu treten. Zögernd und verlegen tastete er sich von der Seite her an den Lastwagen heran. Es war ein Hudson Super 6. Der alte Tom George stand auf dem Lastwagenaufsatz und nagelte Gestänge auf die Seitenwände. Sein graues, bärtiges Gesicht war tief über die Arbeit gebeugt. Tom ging auf den Lastwagen zu und lehnte sich an. Und sein Vater sah ihn an und sah ihn nicht.
Pa?
Was willst du?
Er hatte den Mund voller Nägel, hielt den Hammer ausgestreckt in der Luft, wollte ihn eben auf einen Nagel niedersausen lassen, aber jetzt blickte er über die Seitenwand auf Tom, vorwurfsvoll, weil er unterbrochen worden war. Sein Kinn streckte sich vor, denn seine Augen sahen nicht mehr so gut. Ein energisches Kinn vom wuchernden grauen Bart eingerahmt. Seine dunklen Augen richteten sich auf Toms Gesicht und allmählich wurde ihm klar, was er sah.
Das ist Tommy. Das ist Tommy, der nach Hause kommt. Tommy, du bist doch nicht ausgebrochen. Du musst dich doch nicht verstecken.
Nein, ich habe Bewährungsfrist. Ich bin frei. Ich habe meine Papiere.
Tom umklammerte mit seinen Fingern die untere Latte der Wagenwand und blickte zu seinem Vater hinauf.
Tommy, wir gehen nach Kalifornien. Wir wollten dir einen Brief schreiben und dir sagen. Aber jetzt bist du ja zurück. Du kannst mit uns kommen, du kannst mitkommen. Wir wollen sie überraschen. Für deine Ma war es ganz schlimm. Fast hat sie gar nicht nach Kalifornien wollen, aus Angst, sie sieht dich nie wieder.
Endlich berührte er Tom. Aber er berührte ihn nur an der Schulter. ganz zaghaft, und zog sofort die Hand wieder zurück.
Pa, du kennst doch sicher den Prediger noch. Ich habe ihn auf der Straße getroffen.
Willkommen bei uns.
Ich freue mich. Ja, es ist schon eine feine Sache zu sehen, wenn ein Junge nach Hause kommt. Eine Sache, die man gesehen haben muss.
Nach Hause?
Naja, heim zu seinen Leuten.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 2. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nilles und Thomas Deakin. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Weißt du, wer du bist?
Ich kam damals mit dem Zug aus dem Dorf und stieg hier in Istanbul für eine Woche bei Verwandten ab. Dann im Bus weiter nach Süddeutschland. Ich hatte mir ein neues Leben erhofft.
30 Jahre hat Hüseyin Yilmaz als Gastarbeiter in Deutschland hart gearbeitet. Kurz vor seinem 60. Geburtstag erfüllt er sich endlich einen Traum. Eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur, um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben.
Wie konnte das passieren?
Einfach so. Warum haben Sie ihn nicht gleich nach Deutschland gebracht?
Wie denn?
Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. Seine Kinder, Sefta, Hakan, Peri und Ümit. Und natürlich seine Frau, Emine. Aber was bedeutet eigentlich Familie?
Vielleicht ist Familie nichts anderes als ein Gebilde aus Geschichten und Geschichten und Geschichten.
In 6 Kapiteln lotet Fatma Aydemir das aus, was wir Familie nennen. Djinns. Jetzt als Hörspiel in der ARD-Audiothek.